Schön, dass ich hier sein darf und euch mit hineinnehmen darf in das Leben von König Salomo. Ja, ihr Lieben, selten war Aktienhandel spannender und turbulenter als Anfang des Jahres. Die Kurse fahren Achterbahn hoch und runter. Besonders eindrücklich sahen wir das am Donnerstag, den 3. Februar. Die Meta-Aktie mit Facebook, Instagram und Co., die fiel innerhalb von weniger Stunden um 24%. Ein Verlust von 190 Millionen Dollar. Von 240 Millionen, Entschuldigung. Und auf der anderen Seite, nur eine Nacht später, stieg die Aktie von Amazon um 190 Millionen Dollar. Ein Plus von 14%. Das sind nur zwei Beispiele in diesem Jahr, wo wir sehen können, es ist vielleicht nichts mehr stabil, so wie es schien. Und selbst die erfahrensten Trader sagen das mit den Worten: 2021, das war entspannt, aber 2022, das ist kompliziert. Und besonders in solchen Tagen, wo die Zukunft ungewiss ist, ist guter Rat besonders wichtig und teuer. Wer da aufs falsche Pferd setzt, der geht seinem Ruin mit schnellen Schritten entgegen. Was eben noch nach einem klugen und strategisch wichtigen und richtigen Schritt aussah, erweist sich dann als der Schritt ins Verderben. Und mit Salomo haben wir auch eine äußerst kluge und strategische Person in der Bibel. Und den wollen wir uns heute mal genau anschauen oder nochmal im Überblick anschauen. Ihr habt ihn ja schon behandelt. Ihr habt die ersten 8 Kapitel durchgenommen und wollen dann nochmal zurückschauen. Es ging um das Königtum von Salomo, die Kapitel 1 und 2. Dann folgte die Weisheit des Salomo, Kapitel 3 bis 5. Und der Bau und die Einweihung des Tempels, Kapitel 6 bis 8. Und was uns nun im Folgenden erwartet, ist eben diese Zusammenfassung von Salomos Lebensweg. Und wir werden zuerst einen Blick auf die Entscheidungen werfen, die er getroffen hat, werden sie bewerten und uns dann die Frage stellen: Erfüllt Salomo denn damit die Anforderungen Gottes? Rufen wir uns aber zunächst noch einmal das Anforderungsprofil, was Gott an einen König gestellt hat, in Erinnerung. Das finden wir in 5. Mose Kapitel 17. Ich möchte daraus mal 5 Punkte aufgreifen. Da ist zum einen, dass dieser König Gott anbeten und ihn fürchten soll. Als zweites, er soll nicht korrupt und ungerecht sein. Als drittens, er soll sich keine starke Armee anschaffen. Als viertens, er soll nicht viele Frauen haben. Und als fünftens, er soll nicht viele Reichtümer besitzen. Wollen wir also jetzt mal schauen, inwiefern Salomo diesen Ansprüchen gerecht wird. Und wir beginnen mit dem ersten Abschnitt, 1. Könige, Kapitel 9, die Verse 10 bis 28. Und da stellt sich die Frage: Selbstvertrauen oder Gottvertrauen? Worauf setzt Salomo? Und in diesen 18 Versen sehen wir zunächst einmal ganz hauptsächlich, was Gott Salomo alles ermöglicht hat. Wie Gott sein Versprechen gehalten hat, dass er das Königtum, das Königreich von Salomo festigen wird, dass es zur Stabilität kommt. Und das sehen wir unter verschiedenen Aspekten. Und wenn wir jetzt so einen Ausflug über das Land machen würden, dann würden wir ein Gewusel von Hunderttausenden von Arbeitern sehen, die große Städte errichten, die richtige Metropolen bauen und damit beschäftigt sind, Städte zu errichten, die glänzen bis weit ins Umland hinein. Und wir können uns das vielleicht mit dem Innovationsschub vergleichen, der mit der industriellen Revolution in Europa einherging. Auch da sind Städte gewachsen, große Gebäude wurden gebaut, Handelswege ausgebaut und Europa wurde zu einem Industriestandort mit Strahlkraft. Und so auch hier. Das Königreich von Salomo ist innerhalb kürzester Zeit zu einem großen Königreich gewachsen, was Weltbedeutung und Weltruhm erlangt hat. Das hat Gott geschenkt. Und er hat Salomo die Möglichkeit gegeben, Herr über viele Arbeiter zu sein. Und wir sehen auch am Anfang, wie Salomo mit dieser Verantwortung weise umging. Er hat sie nicht einfach nur ausgebeutet, so wie wir das kennen aus dem Genesis oder Exodus, wo der Pharao das Volk Israel aufs Erbärmlichste ausgebeutet hat zu seinem eigenen Vorteil. In Kapitel 5 von 1. Könige lesen wir, dass Salomo die Arbeiter zur Holzernte sandte, also auf Montage oder auf Demontage in dem Fall, einen Monat, und dann haben sie 2 Monate frei bekommen. Also eine richtig gute Work-Life-Balance, würde man heute sagen. Da ist Klugheit dahinter zu erkennen. Und Gott verhalf Salomo sogar zu expandieren. Es gelang ihm, eine Handelsmarine aufzubauen, die bis weit ins südliche Rote Meer neue Bodenschätze entdeckte, die wiederum zum Erfolg des eigenen Königtums genutzt werden konnten. Und Salomo nutzte diesen Reichtum für sich selbst und auch für das Volk. Das ganze Volk Israel, das Land Israel, sollte zu einer Strahlkraft für die ganze Welt werden. Und vor diesem Hintergrund, was uns hier vor Augen geführt wird, ist es umso erstaunlicher, wenn wir jetzt die ersten Verse lesen. Also 1. Könige Kapitel 9, Verse 10 bis 14. Und da lesen wir: Und es geschah am Anfang von 20 Jahren, in denen Salomo die beiden Häuser, das Haus des Herrn und das Haus des Königs, gebaut hatte. Und hier werdet ihr das erste Mal schon wieder stutzig, weil es euch erinnert, was ihr ja schon zuvor gehört habt in 1. Könige. Salomo hat 7 Jahre gebraucht, um den Tempel zu bauen, und 13 Jahre investiert, um sein eigenes Haus zu bauen. Ihr merkt da schon, dass Kompromisse eingeflossen sind, dass es eine Verschiebung von seinen Prioritäten gab. Aber der Aspekt soll jetzt erstmal auf den nächsten Versen liegen, wo wir das noch deutlicher sehen. Verse 11 bis 14. Hiram, der König von Tyrus, hatte Salomo mit Zedernholz und mit Zypressenholz und mit Gold nach allen seinen Wünschen unterstützt. Damals gab der König Salomo Hiram 20 Städte im Land Galiläa. Und Hiram zog von Tyrus aus, um die Städte zu besehen, die Salomo ihm gegeben hatte. Und sie waren nicht recht in seinen Augen. Und er sprach: Was sind das für Städte, die du mir gegeben hast, mein Bruder? Und er nannte das Land Kabul bis auf diesen Tag. Hiram hatte nämlich dem König 120 Talente Gold gesandt. Das Land Kabul, das ist ein Ausdruck, das heißt wertlose Städte. Und 120 Talente Gold, das sind etwa 4 Tonnen Gold. Würde man den Tageskurs von heute nehmen, wären das etwa 200 Millionen Euro. Man kann das nicht immer so übertragen, aber es war einfach eine Riesenmenge, die er da bekommen hatte als Unterstützung. Und den Hiram, den haben wir kennengelernt in Kapitel 5 ab Vers 25 als einen gottesfürchtigen Mann, einen engen Freund von David, der mit Salomo einen Bund geschlossen hat. Ein Bund, in dem sie sich gegenseitig verpflichteten, das Beste füreinander zu tun und zu geben, um Gott zu ehren. Sie wollten den Tempel bauen, und dafür hat Hiram alles gegeben, das Wertvollste, was er hatte. Und wir sehen da 2 Geschäftsmänner, die zusammen an einem Projekt arbeiten und sich wirklich hinein investieren bis aufs Äußerste. Und sie geben alles, Und das Projekt neigt sich so dem Ende zu, nach vielen Jahren der Hingabe. Dann kommt plötzlich der, der so ein bisschen mehr Verantwortung hat und sagt, hey, ich möchte dich jetzt rühmen oder dir die Wertschätzung erteilen, die du getragen hast, die du mir hast zukommen lassen. Und er überreicht ihm so ein kleines Dankeschön, so eine schöne Packung Merci-Schokolade für 20 Jahre Geschäftspartnerschaft. Und ihr merkt, in uns kommt so ein Krummeln hoch, so Ungerechtigkeitsgedanken. Das kann ja jetzt nicht der Ernst sein. Aber so war es. Und das Erstaunliche ist dann, dass wir ein paar Verse später, Verse 26 bis 28, noch einmal von diesem Hiram hören. Als es nämlich darum geht, dass Salomo expandieren möchte, dass er die Meere, die Weltmeere erobern möchte, um an neue Schätze zu kommen, neue Bodenschätze, neue Länder zu erkunden, da ist es dieser Hiram, der seine starken, seine klugen Seeleute schickt, damit Salomo überhaupt in die See fahren kann, weil er keine Ahnung hatte, wie man sich auf dem Wasser verhält, wie man da Schiffe baut. Das heißt, Hiram sagt nicht, okay, du hast mir jetzt im Prinzip gar nichts gegeben für das, was ich dir gegeben habe, mach deinen Mist alleine, sondern er dient weiter. Wir sehen hier einen Diener, der nicht aufgibt, der sich ausnutzen lässt, aber er weiß um seine Stellung und er ordnet sich weiterhin unter. Und warum macht er das? Weil Hiram Gottvertrauen hat. Er weiß, dass er nicht mit den Ellenbogen um seinen Reichtum oder um seine Ehre kämpfen muss, sondern er weiß, am Ende bekomme ich von Gott meinen Lohn. Und das ist mir sicher. Und das lässt mich jetzt diese Ungerechtigkeit ertragen. Und jetzt stell dir mal vor, oder besser gesagt andersrum, wenn wir nämlich jetzt diesen Hiram sehen, der sich so hingegeben hat, dann erscheint uns ja das, was Salomo getan hat, in einem ganz anderen Licht. Zuerst würden wir sagen, 20 Städte zu geben, ist total gut, ne? Ist jetzt besser als nichts zu geben. Aber vor dieser leuchtenden Figur Hiram wird uns das Motiv von Salomo in ein schlechtes Licht gerückt. Denn er gibt nämlich das, was er nicht braucht, weg. Ne? Davon, wo er wenig Steuern bekommen kann, weil das eine kaputte Stadt ist. Und das Gute, das behält er für sich, weil er denkt, wenn ich jetzt das Gute weggebe, wer weiß, ob ich morgen noch genug habe. Oder in 10 Jahren. Mein Königreich, das soll ja stabil sein, auf Ewigkeit. Also sollte ich heute schon für mich selbst sorgen. Und jetzt stell du dir mal vor, dass dir Osnabrück gehört. Dir gehört wirklich alles in dieser Stadt. Und du hast einen Bruder oder einen engen Freund, eine Schwester, die dir Tag und Nacht zur Seite stand, die hat dich unterstützt, damit alle deine Vorhaben gelingen, jahrelang. Und dann kommst auch du an den Punkt, wo du sagst, vielleicht ist es mal Zeit, mich zu bedanken. Mal einfach die Wertschätzung auszudrücken und du würdest sagen, okay, was könnte ich machen? Ein Stadtteil. Ich gebe ihr einen Stadtteil, Eversburg. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so der schönste Stadtteil in Osnabrück, aber er hat ja noch viel Gestaltungspotenzial. Da kann man sich ja noch gut selbst entfalten. Ja, also so schlecht ist das jetzt auch nicht. Kann man ruhig dankbar sein dafür. Also du merkst, das, was du nicht brauchst, gibst du ab. Statt das abzugeben, was den anderen erheben würde in seiner Stellung, was ihn ehren würde. Und jetzt nochmal etwas zum Nachdenken für dich persönlich. Wo kann es bei dir passieren, dass du Menschen, die dir nahestehen, übervorteilst? Deinen Ehepartner? Einen Freund? Wo hast du das Gefühl, dass du für dich selbst sorgen musst? Denn kannst du dir sicher sein, dass du nicht ausgelaugt werden wirst, wenn du für andere immer nur da bist? Ist es dann nicht jetzt an der Zeit, noch mehr Zeit für dich selbst zu investieren, für dich selbst da zu sein, dir etwas Gutes zu tun? Oder ist es vielleicht dran, Gott zu vertrauen? Dass sich so ausdrückt, indem du sagst, Gott, ich vertraue dir. Ich möchte gern andere erheben, ich möchte sie wertschätzen, weil sie wertvoll sind in deinen Augen. Und ich möchte tun, was dir gefällt, weil ich weiß, dass du für mich sorgst. Ich muss nicht für mich selbst sorgen in erster Linie, sondern du sorgst für mich, damit ich für andere da sein kann. Ich möchte dich ermutigen, dass du klug bist und bereits im Kleinen Gottes Willen höher achtest als deine eigenen Wünsche. Denn darin liegt die Verheißung, die Jesus uns auch in Matthäus 6, Vers 33 mitgibt, wo er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles, also alles, was wir grundsätzlich zum Leben brauchen, wird euch hinzugefügt werden. Und das ist das Spannende, was wir hier in Kapitel 9 sehen. Gott versorgt. Gott versorgt Salomo. Er ist treu. Er steht zu seinem Wort. Und wir sehen auch, dass Salomo in seinem Handeln Kompromisse eingeht. Er ist nicht treu. Aber in Hiram hat er einen Gegenpart. Hiram ist ein treuer Knecht. Und er ist eine Vorschattierung auf den vollkommenen und treuen Diener, Jesus Christus. Und wenn wir jetzt in das Kapitel 10 schauen, dann führt Gott uns vor Augen, wie er sein komplettes Versprechen an Salomo halten wird. Und für uns stellt sich die Frage, wie reagiert Salomo darauf? Zeigt er Demut oder noch mehr Selbstliebe? Ihr kennt ja das Versprechen, das Gott Salomo gab, als er König wurde. Und er verhieß ihm nicht nur, dass er unendlich weise werden würde, weil er sich das gewünscht hat, weil er war noch sehr jung, sondern Gott sagte noch, obendrauf bekommst du noch Reichtum und Anerkennung in der ganzen Welt, in Hülle und Fülle, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Und wir können sagen, Gott wollte Salomo aus einem Nobody zu einem Global Player machen. Von einem Straßenfußballer zum Weltfußballer. Und wir fragen uns dann, wer kann das eigentlich am besten bezeugen? Dass jemand der Beste ist. Und so ist es nicht verwunderlich, dass eben jene, die Königin von Saba, die klügste und reichste Königin zur damaligen Zeit, nun auftritt. Das ist nicht eine erfundene Geschichte, sondern eine Tatsache. Sie hat sich auf den Weg gemacht und Gott zeigt damit, dass er sein Wort hält. In Vers 1 von Kapitel 10 lesen wir, und die Königin von Saba hörte den Ruf Salomos wegen des Namens des Herrn und sie kam, um ihn mit Rätseln auf die Probe zu stellen. Die Königin von Saba hat also fern 2.500 Kilometer weit entfernt gehört, dass es da einen König gibt, der ist klug und der hat Reichtum ohne Ende. Und sie galt eigentlich in ihrer Umgebung, im Volk der Araber, als diejenigen, die am klügsten sind, die gut um die Ecke denken können, die Scharfsinn ohne Ende haben. Und ihr kennt das vielleicht, dass wenn wir von etwas beeindruckt sind, dann neigen wir dazu zu übertreiben. Da sind die Kinder in der Schule, von denen man nur Gutes hört, die sind vorbildlich, tolle Noten, gut gekleidet, immer nett zu den Erwachsenen. Und dann verbringt man mal mit denen ein paar Stunden und man stellt fest, das sind ja ganz normale Kinder. Die streiten, die haben ihren eigenen Willen, dann wird alles nicht mehr so glanzvoll. Dann wird es matt und trüb. Und deswegen ist es immer gut zu prüfen. Und so machte sich die Königin Saba eben auf den Weg, um die Fakten zu prüfen. Ist es denn tatsächlich so, wie man sagt? Und sie ging nun auf der einen Seite mit der Erwartung nach Jerusalem, dass man Salomo sowieso nur über den grünen Klee hinweg lobt, dass alles nicht stimmen wird. Auf der anderen Seite war sie aber auch dazu bereit, ihn als diesen wundervollen König anzuerkennen und packte gleich mal einen riesen Sack mit Geschenken, also mehrere Kamele, Gold und was weiß ich, was sie alles hatte. Sie war bereit anzuerkennen, was sie gehört hat. Und sie stellte Fragen, weil Weisheit kommt ja am besten zur Geltung vor schwierigen Situationen. Und wir kennen das aus den Kreuzworträtseln, wo es dann heißt, zum Beispiel, wer lebt von der Hand in den Mund? Der Zahnarzt, könnte man sagen. Oder was ist ein anderes Wort für übertriebene Aktivitäten von Primaten? Das wäre der Affenzirkus, wenn ihr das mal habt. Und in allen Fragen, die die Königin stellte, war Salomo weit überlegen. Er übertraf sie. Aber nicht nur in dem Scharfsinn, in der Klugheit, sondern auch im Reichtum. Und wir sehen, dass die Königin nicht einfach nur erstaunt war, so, oh, ganz nett, sondern sie ist ausgeflippt, sie war richtig aus dem Häuschen, weil sie das nicht fassen konnte, nicht ausdrücken konnte in Worten, was sie da gesehen hat. Sie hat den Reichtum gesehen und wusste, dieser Reichtum, der kommt durch die Weisheit. Und die Weisheit, die kommt nicht einfach von irgendwoher, sondern die ist Salomo von Gott geschenkt. Und lest mal zusammen mit mir in Kapitel 10 den Vers 9. Da bringt sie das dann doch wundervoll zum Ausdruck. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil der Herr Israel liebt, hat er dich zum König gesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu üben. Die Königin demütigt sich. Was für ein Bild. Und zwar vor Gott, weil sie eben erkannt hat, dass Gottes Größe durch Salomo auf dieser Erde sichtbar wird. Und sie macht das nicht einfach nur so, aus Showzwecken, wie man das heute vielleicht in den Sportereignissen manchmal kennt. Da wird auch schnell auf die Knie gegangen oder eine Schweigeminute gemacht und das Herz ist gar nicht so richtig dabei. Da ist immer noch das Big Business im Hintergrund. Wir müssen das jetzt machen, weil es gut ankommt. Aber sie demütigte sich aufs Tiefste. Und deswegen wird sie eben, wie wir auch vorhin in der Schriftlesung gehört haben, von Jesus dann später gewürdigt und hervorgehoben. Von dem, der die Weisheit in Person ist, wird sie aufgegriffen und dann sagt Jesus, die Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben alles gesehen, was Jesus getan hat. Und es war ihnen nicht genug. Sie haben gehört seine Lehren, sie konnten sie nicht fassen. Er war klüger als sie und sie wollten sich nicht unterordnen. Sie waren nicht bereit, Jesus zu erheben, Gott zu fürchten, ihn anzuerkennen. Sie waren nicht bereit, sich zu demütigen. Und wie viel leichter haben wir es doch heute. Wir müssen nicht mehr tausende von Kilometern weit fahren, um zu dieser Quelle der Weisheit zu gelangen. Vielmehr sind wir aufgefordert, unsere Haltung zu ändern. Und die Frage ist, bist du bereit dafür? Bist du bereit, in schwierigen Situationen, in Herausforderungen, mal nicht die Ablenkung zu suchen, das Handy zu nehmen oder dich in Arbeit zu stürzen, sondern innezuhalten, die Hände falten statt eine Glasscheibe zu streicheln? Doch welche Antwort gibt nun Salomo auf diese Wunderdinge, die Gott ihm in seinem Leben geschenkt hat? Und in Vers 13 lesen wir etwas, was uns den Anschein gibt, als ob er auch demütiger werden würde. Und da steht nämlich: Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was sie wünschte, was sie verlangte, und außerdem, was er ihr gab nach der Freigebigkeit des Königs Salomo. Und sie wandte sich und zog in ihr Land, sie und ihre Knechte. Also er hat ihr nicht nur so das gegeben, was man so einem König halt gibt, als Willkommensgeschenk oder als Dankbarkeitsgeschenk, sondern noch mehr, damit sie wirklich freudig und erfüllt nach Hause gehen kann. Aber interessant ist zwei Verse vorher, Verse 11 bis 12. Denn da verweist der Autor nämlich darauf, auf eine Person, die wir schon kennen, auf den Hiram. Schaut euch das mal an. Während Hiram, der Schmied und König, mit 20 wertlosen Städten abgespeist wurde, wird die Königin mit Reichtum überschüttet. Und das macht uns deutlich, aus welchem Motiv Salomo handelte. Weil er es liebte, geehrt zu werden. Ja. Hiram hat einfach nur gedient. Der hat Gott angebetet. Und die Königin, die hat auch Salomo geehrt. Er war der King für sie, der König. Wir sehen also, dass Salomos Handeln nicht aufgrund eines demütigen Herzens erfolgt, sondern aufgrund von Selbstliebe. Und diese Selbstliebe wird uns auch im restlichen Kapitel noch deutlich vor Augen geführt. Es ist ein goldenes Zeitalter, Silber zählt nichts mehr, sondern alles ist aus Gold. Also die Toilettenabflussrohre aus Gold, man weiß schon gar nicht mehr, was man machen soll. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt alles, zu Hause eine tolle Küche, ihr braucht keine neue, alle Maschinen, die ihr haben wollt, ein tolles Auto, ihr seid gesättigt. Und wisst schon gar nicht mehr, was soll ich denn noch Sinnvolles kaufen mit meinem Geld? Ihr könntet euch jetzt noch eine Yacht für mehrere Millionen Euro kaufen, die dann vielleicht nicht mal mehr unter eine Brücke durchpasst und ihr könnt gar nicht aufs Meer kommen, so wie das Jeff Bezos macht. Einfach nur aus Prestigegründen. Und so hat es auch Salomo gemacht. Alles, was er tat und kaufte und für sich machen ließ, das war, um Prestige zu bekommen. Es ging ihm nicht mehr um das Volk, wie wir am Anfang noch gesehen haben. Er ist abgeglitten. Es hatte keinen höheren Nutzen mehr. Salomo nutzt seinen Reichtum, um sich selbst zu ehren, statt mit dem Reichtum Gott zu ehren. Und ihr seht darin, dass Geld und Reichtum und Anerkennung das Potenzial haben, uns zu verführen. Das heißt nicht, dass diese Dinge prinzipiell schlecht sind, aber es heißt, dass es auf unsere Einstellung, die wir dazu haben, ankommt. Reichtum und Anerkennung sollten nie der Antrieb für unsere Handlungen sein. Und wir hören das so schön von Jesus, der wirklich sagt in Lukas 9, Vers 25, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert und schädigt? Was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert und schädigt? Was nützt es dir, wenn du immer dem nacheiferst, was dir gefällt? Welchen Nutzen hat dein Investment für die Ewigkeit? Frag dich das wirklich mal. Sieh Salomo als Warnung an. Erkenne in seinem Streben nach Selbstliebe, wie viel unbefriedigte Sehnsucht auch in dir steckt. Aber sei weise und lass diese Sehnsucht von Jesus füllen. Lass dir von Jesus den besseren Reichtum und den besseren Ruhm zeigen. Lass ihn dein Herz zur Demut führen damit du tiefe Lebensfreude finden kannst, darin Gott zu ehren. Und jetzt gehen wir ins Kapitel 11 und sehen und haben so eine letzte Hoffnung. Was wird nun bei Salomo folgen? Narzissmus, das heißt aufgeblähte Selbstverliebtheit, Immunität gegenüber Kritik oder Selbsterkenntnis? Wird er endlich erkennen, dass er in die falsche Richtung geht? Wird er die Verdorbenheit seines eigenen Herzens erkennen? Wir haben diese Hoffnung und steigen ein und lesen die ersten Worte, Kapitel 11, Vers 1. Und der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Mit Entsetzen nehmen wir das zur Kenntnis. Der große König Salomo. Wir hatten doch gerade eben in Kapitel 3 noch was ganz anderes gehört, Kapitel 3, Vers 3 in 1. Könige. Und Salomo liebte den Herrn, in den er in den Satzungen seines Vaters David wandelte. Was hat sich da vollzogen? Aber es war abzusehen. Kapitel 3, Vers 1. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und er nahm die Tochter des Pharaos zur Frau und brachte sie in seine Stadt. Also schon da hat dieser Weg seinen Anfang genommen. Überdeckt von Gottes Gnade, von Gottes Barmherzigkeit, hat es viele Jahre gedauert, bis er dahin kommt, dass er viele fremde Frauen hatte. Und so, wie sein Reichtum nun über alle Maßen war, so war auch seine Zügellosigkeit, kann man sagen, über alle Maßen. Ein abscheuliches Bild wird uns nun vor Augen geführt, indem wir erkennen, dass Salomo ganz bewusst über Gottes Weisungen hinwegging. Denn Gott hat ja in 5. Mose Kapitel 7 ausdrücklich befohlen, angeordnet, empfohlen, dass sie eben keine fremden Frauen haben sollen. Warum? Weil die fremden Frauen das Herz hinführen würden zu fremden Göttern. Und die Folge davon, dass Gott sich abwenden wird. Und dass Gott Recht behalten wird, lesen wir ab Vers 4 in Kapitel 11, Vers 4 bis 8. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern nach. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie es das Herz seines Vaters David war. Und Salomo wandelte der Astarte nach, der Gottheit der Sidonier und dem Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht völlig nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, dem Gräuel der Ammoniter, auf dem Berg, der vor Jerusalem liegt, und für Moloch, den Gräuel der Kinder Ammon. Und indem Salomo das tat, diese Altäre zu bauen, zeigte er dem Volk Israel alternative Lebensführungen auf zum Glücklichwerden. Er lud sie ein, mit Riesenplakaten, mit Werbetrommeln zu sagen, es gibt neue Wege, wie ihr glücklich werden könnt. Nicht mehr bei Gott. Das ist eine Option. Aber du kannst auch diesen oder diesen Weg wählen. Setze auf Gesundheit, Karriere oder Selbstverwirklichung. Und was er damit tat, ist, dass er praktisch das Volk mit verbundenen Augen auf eine Klippe zuführte und ihnen dann sagte, rennt, damit sie im freien Fall ihrem Tod entgegengehen. Und so ist es letztlich der Narzissmus von Salomo und seine mangelnde Bereitschaft zur Einsicht, die ihn selbst und andere ins Verderben führen. Und indem wir diese Gräueltaten hören, diesen Berg an Sünde, dann stellen sich uns die Haare zu Berge und es drängt uns nahezu dazu zu rufen: Salomo, warum hast du es so weit kommen lassen? Aber hier sind auch wir gerufen. Lassen wir es bitte nicht so weit kommen. Es fällt uns oft einfach, bei den anderen die Fehler zu sehen, die fehlerhaften Entscheidungen, die sie treffen, schon früh zu erkennen. Aber statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, sollten wir diese Möglichkeit nutzen und sagen zu guten Freunden, zu Menschen aus der Gemeinde: Ist das eine kluge Entscheidung, wenn ich das und das mache? Wenn ich die Frau nehme, wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich diesen Lebensführung wähle, wenn ich damit Zeit verbringe, wenn ich mir davon Glück erwarte? Lasst uns wirklich das immer wieder selbst hinterfragen. Weil Gott unser Stolz im Weg steht. Er kann keine Gemeinschaft haben, wenn wir festhalten an anderen Götzen. Und so ist Demütigen nicht ein: Ha, du hast versagt, sondern Gottes Liebe, wo er sagt: Ich muss das wegmachen. Ich muss dich von deinem Stolz herunterholen. Ich muss dich aus diesem Irrweg zurückziehen zu mir. So sehen wir darin doch bitte die Liebe Gottes, wenn wir gedemütigt werden, wenn wir versagen und Gott uns bewahrt vor dem Unheil. Aber wenn wir nun so an Salomos Irrweg stehen, dann haben wir Spannung zwischen zwei Dingen. Das eine ist, wir wollen jetzt endlich Gerechtigkeit haben für die Bosheit, die er tut. Und auf der anderen Seite ist diese Sehnsucht nach Begnadigung, dass Gott eingreift und sein Herz wieder gerade rückt. Die Sehnsucht nach endloser, nach grenzenloser Gnade. Und die hat Gott versprochen, als er zu David sagte damals. In 2. Samuel 7 lesen wir das. Die Verse 12 bis 16. Wenn deine Tage erfüllt sein werden und du bei deinen Vätern liegst, so werde ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde dein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums befestigen. In Ewigkeit. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. So, dass wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor mir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein in Ewigkeit. Dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Ein Königreich, das ewig besteht. Ein Thron, der auf ewig fest ist. Ein König, der vollkommen ist. Und was wir nun in Vers 11 sehen, 1. Könige 11, Vers 11, ist genau das Gegenteil. Darum sprach der Herr zu Salomo: Weil dies von dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzungen, die ich dir geboten habe, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Genau die gleichen Worte, die Gott an Saul gerichtet hat. Auch ihm hat er das Königreich entrissen und dem Nächsten gegeben, der besser war als er. Und das ist erschütternd. Die Frage ist: Was sollen wir mit den Versprechungen Gottes noch anfangen? Sind sie noch verlässlich? Ja, sie sind noch verlässlich und diese Barmherzigkeit, die Gnade Gottes, wird in Vers 12 deutlich. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun. Gnade ist da erkennbar. um deines Vaters David willen. Aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Nur will ich ihm nicht das ganze Königreich entreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes David willen und um Jerusalem willen, das ich erwählt habe. Es bleibt ein Funken Hoffnung, dass Gottes Gnade ewig gilt. Wir sehen, Gott hält an seiner Erwählung fest, auch wenn Salomo es nicht tat. Und wir sehen dann nachfolgend weiter, wie schnell es doch zu Ende sein kann mit dem Reichtum, mit der Macht, mit der Stabilität. Bei Salomo, aber auch bei uns im Leben. Wie schnell können Ereignisse eintreten, die alles verändern. Bei Salomo lesen wir, dass Gott Feinde hat erwecken lassen. Er hat die Feinde selbst stark gemacht, um das Königreich zu demütigen. Aber was wir nun brauchen, sind nicht die Tipps von Finanzexperten oder Lebensberatern, wie wir unser Glück finden, sondern wir dürfen an der krachenden oder krachend gescheiterten Lebensführung von Salomo erkennen, dass wenn wir in uns selbst suchen oder in den Dingen, die uns zur Verfügung stehen, dann können wir nur scheitern. Wir finden da keinen Halt. Wir sind haltlos. Wir sind hilflos. Wir brauchen einen Ort außerhalb von uns und den haben wir in Jesus Christus gefunden. Wir dürfen das Leben von Salomo nehmen als diese Leuchtstreifen, die wir unten im Flugzeug kennen. Bei Dunkelheit weisen sie uns den Weg zum Notausgang. Wir sehen den Notausgang selbst nicht, aber Salomo zeigt ihn uns auf. Es wird ein besserer kommen, ein besserer König, ein vollkommener König. Ein König, der sich selbst zum Spott macht, der seine Ehre in den Wind schießt. Ein König, der dient, statt sich dienen zu lassen. Ein König, der seine Weisheit nutzt, um für andere da zu sein. Und ein König, der sich nicht von seinen Begierden beherrschen lässt. Und so sehen wir, dass wir mit einem Funken Hoffnung zurückgelassen werden. Aber in Jesus wird dieser Funke zu einem Leuchtfeuer, was unser Herz erstrahlt und uns erhellt und uns fragen lässt, warum sollten wir uns nicht demütigen vor diesem herrlichen König? Ja, unsere Fähigkeiten sind lächerlich vor seinen Fähigkeiten. Unser Handeln, unser Herz ist abscheulich, dunkel und schwarz. Und wir sollten nicht anfangen, mit Kohle versuchen, unser Herz zu reinigen, sondern von ihm die Reinigung uns erbeten, der weiß ist, der schuldlos ist, der Gott selbst ist, der ohne Sünde war und sein Leben für uns gegeben hat. Wir sind nicht Moralapostel, die sagen, hier gib dir mehr Mühe, sei mehr für andere da, denke nicht mehr an dich. Wir erarbeiten uns den Weg zu Gott nicht selbst, sondern wir brauchen einen, der es für uns getan hat. Und das ist Jesus Christus. Und ich möchte schließen mit zwei Versen aus dem Psalm 119. Wo wir hören dürfen und ermutigt, gestärkt für die nächsten Tage sein dürfen, dass nämlich Demut etwas Gutes ist. Da sagt der Psalmist, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lernte. Besser ist mir das Gesetz deines Mundes, als Tausende von Gold und Silber. Amen.